Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Freundschaftsspäher. China spioniert die russische Militärforschung digital aus. Wettbewerb. Wie Peking seine Digitalstrategie 2025 umsetzen will. Erfolgsmodell. Nach 4 Jahren Datenschutzgrundverordnung erwartet die Internetbranche eine einheitliche Auslegung. Und das digitale Logbuch. Katzendreck.
Wir haben festgestellt, dass es militärische oder Forschungseinrichtungen gewesen sind, die hier maßgeblich als Opfer oder als Angriffspunkt identifiziert wurden.
So fasst Christine Schönig vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint ein aktuelles Untersuchungsergebnis ihres Hauses zusammen. Es geht um eine chinesische Spionagekampagne gegen militärische Forschungseinrichtungen, die seit fast einem Jahr läuft. Was haben denn die Analysten von Checkpoint herausgefunden, Peter Welchering?
Im Wesentlichen haben die herausgefunden, dass Hackergruppen der organisierten Kriminalität Chinas eine breite Palette von Ausspähsoftware eingesetzt haben, und zwar gegen Tochterunternehmen von Rostec. Rostec, das ist der staatliche russische Rüstungskonzern. Und diese Tochterunternehmen haben sie ausspioniert. Ja, und bei dieser Spionage, da ging es um Systeme für die elektronische Kriegsführung und es ging um Software für Radarstationen. Die eingesetzte Spionagesoftware und das Vorgehen der Kriminellen insgesamt, also die Strategie und der operative Modus sozusagen, das alles weist Ähnlichkeiten zur Überwachung der Uiguren und zum Ausspähen der uigurischen Vertretungen bei der Europäischen Union und bei den Vereinten Nationen auf. Und diese Überwachungen und dieses Ausspähen, diese Ausspähaktionen, die sind ja von 3 Sicherheitsunternehmen im vergangenen Jahr aufgedeckt worden, nämlich unter anderem auch von Checkpoint, aber auch von Kaspersky und CyberEason. Die chinesische Spionagekampagne gegen die russischen militärischen Forschungseinrichtungen und auch ein paar andere Institutionen sind dann auch noch gleich mit ausspioniert worden. Die hat den Fallnamen Twisted Panda bekommen. Und US-amerikanische Sicherheitsbehörden, die haben sich jetzt inzwischen ebenfalls in den Fall eingeschaltet. Ja, und man muss sagen, Twisted Panda wirft ein erhellendes, aber auch sehr erschreckendes und bezeichnendes Licht auf die Überwachungs- und Spionagestrategie, die die chinesische Regierung da fährt.
Und um diese Strategie einordnen zu können, zunächst einige Details zum aktuellen Spionagefall Chinas gegen Russland und den Hintergründen.
In China sind 3 große Gruppen organisierter Cyberkriminalität aktiv. Angriffe auf Bürgerrechtsaktivisten, insbesondere der uigurischen Minderheit, schreiben Analysten des Sicherheitsunternehmens CyberEason dabei der Gruppe namens SoftCell zu. Die Gruppe hat in der Vergangenheit mehrere digitale Spionageangriffe im Auftrag der chinesischen Regierung durchgeführt. Die Gruppe Mustang Panda ist dafür bekannt, Telekommunikationsunternehmen anzugreifen und damit ganz klassische Industriespionage zu betreiben. Und die neu entdeckte Kampagne gegen russische Unternehmen wird einer Gruppe namens Twisted Panda zugeschrieben, die offenbar auch Angriffssoftware der beiden anderen Gruppen verwendet hat. Christine Schönig und ihr Sicherheitsteam bei Checkpoint gehen davon aus, dass die Aktivitäten dieser 3 Hackergruppen letztlich von der chinesischen Regierung koordiniert werden, und zwar im Rahmen einer Digitalstrategie Pekings.
Am Ende des Tages kann man davon ausgehen, dass die ganze Aktion mit den Industriezweigen, die als Ziel ausgemacht wurden, letztendlich einen strategischen Plan verfolgt. Und dieser strategische Plan ist Made in China 2025. Das heißt, das Land selbst als technologisches und wirtschaftliches Land oder als technologische und wirtschaftliche Großmacht weiterzuentwickeln. Das heißt, neben Verteidigung, medizinischer Ausrüstung, Luftfahrindustriezweigen geht es im Wesentlichen darum, das eigentliche Land, nämlich China, als entsprechende Großmacht zu etablieren.
Zunächst fanden die Sicherheitsexpertinnen und Experten Phishing-E-Mails mit angehängter Ausspähsoftware. Die Mails waren an 2 Rüstungsunternehmen in Russland und an 1 in Belarus gerichtet. Alle gehören zum Rostec-Konzern. Phishing-Mails vom 23. März 2022 enthielten zum Beispiel die Betreffzeile: Von den US-Sanktionen betroffene Personen wegen der Spezialoperation in der Ukraine. Sie enthielten einen Link auf eine Website, die jene des russischen Gesundheitsministeriums imitierte. Eine weitere Mail an verschiedene Forschungseinrichtungen in Belarus vom selben Tag hatte die Betreffzeile »Verbreitung tödlicher Pathogene aus den USA in Belarus«. Die angehängte Ausspähsoftware ermittelte die Identität der Systemnutzer und konnte sich Zugriff auf deren Systemdateien verschaffen. Der aufgedeckte Angriff weist weitreichende Parallelen zu einem Angriff auf Repräsentanten der Uiguren bei der Europäischen Union und bei den Vereinten Nationen auf, der im vergangenen Jahr aufgedeckt wurde. Teile des Softwarecodes und die Vorgehensweise der Kriminellen sind in beiden Fällen identisch. Lotem Finkelstein von Checkpoint sieht das als Indiz, dass hinter diesen Attacken die chinesische Regierung steckt.
Wir gehen aufgrund von Codeschnipseln, die wir gefunden haben, davon aus, dass es sich um Informationsdiebstahl handelte und dass hinter dem Angriff nationale Motive stecken. Es ging nicht um Geld.
Made in China 2025. Dabei geht es um Wettbewerbsvorteile durch Technologie im zivilen wie im militärischen Bereich. Und die chinesische Regierung weiß genau, was sie machen muss, um hier international ganz vorne zu liegen.
Das wiederum heißt, Spionage zu betreiben nach allen Regeln der Kunst.
Spionage nach allen Regeln der Kunst, dass die chinesische Regierung die betreibt oder betreiben lässt, darüber ist ja während der vergangenen Wochen schon viel berichtet worden. Überrascht denn da das Ausspähen der russischen Rüstungsindustrie überhaupt noch, Peter?
Ja, da muss man genau hinschauen, was da passiert. Dass die chinesische Regierung ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Ausspähen, durch gezielte Spionage sichern will, das wissen wir tatsächlich schon seit längerem. Das überrascht auch nicht. Und diese Strategie, die ruht auf drei Säulen sozusagen. Eine Säule bildet die Open Source Intelligence, also öffentlich zugängliche Forschungsergebnisse, wie die eben in wissenschaftlichen Journalen und auf Konferenzen zu finden sind. Und die zweite Säule, das bilden kooperative Forschungsprojekte mit anderen Staaten. Das sind vor allen Dingen dann Projekte im Bereich künstlicher Intelligenz und Supercomputerforschung sowie Quantencomputing. Das sind zivile Projekte, die aber auch natürlich dem Dual Use unterliegen. Und drittens geht es dann um das gezielte Ausspähen von Forschungsabteilungen und Forschungsinstituten. Und da überrascht es dann doch schon ein wenig, dass die russische Rüstungsindustrie so in den Fokus geraten ist. Denn China und Russland, die sind ja durchaus aufeinander zugegangen in den vergangenen Tagen, haben Abkommen, Verträge geschlossen. Aber das Ausspähen der russischen Rüstungsindustrie, das fand eben schon lange, ein Jahr läuft das, unter recht hohen Sicherheitsaufwendungen statt. Und da war es sozusagen für China einfach Pech, dass einigen Sicherheitsanalysten da einfach was aufgefallen ist.
Wie sind denn die Sicherheitsanalysten an ihre Erkenntnisse gekommen?
Durch Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden in Westeuropa und in den USA, dann aber auch durch Kunden, denen sind Anomalien aufgefallen und das haben die eben dann dem Sicherheitsunternehmen gemeldet. Und die Analyse dieser Anomalien hat die Sicherheitsexperten dann auf die Spur dieser chinesischen Kampagne gebracht. Ja, und drittens durch eigene Forschungstätigkeit. Im Rahmen eines ganz anderen Prüfprojekts hatten nämlich einige Analysten einen Honeypot aufgestellt. Eine Falle, um herauszubekommen, wer greift denn hier zu? Und die chinesischen Angreifer wollten tatsächlich diesen Testserver ausspionieren, sind in die Falle gegangen. Und so sind dann die Experten auf deren Spur gekommen. Ja, und der Rest war dann klassische digitalforensische Arbeit.
Es wurden ja während der vergangenen Wochen verstärkt Forderungen laut wissenschaftliche Kooperationen mit chinesischen Stellen einzuschränken, damit solch ein Technologietransfer unterbleibt. Wie bewerten Sie denn solche Forderungen im Lichte dieser neuen chinesischen Kampagne gegen die russische Forschung?
Wissenschaft lebt vom Dialog und neue Technologie entsteht einfach da, wo Menschen eben kritische Kreativität einbringen. Und da ist Austausch nun mal unerlässlich. Aber die chinesische Kampagne gegen die russische Rüstungsindustrie, die ist von einem ganz anderen Kaliber. Denn da werden mit hocheffizienter und mit sehr komplexer Spionagesoftware Projektergebnisse ausgespäht. Hier brauchen wir einfach eine kluge Sicherheitsstrategie. Und die haben wir insbesondere in vielen westeuropäischen Staaten gerade nicht. Denn digitale Spionageangriffe, die finden immer statt und da kommt es dann darauf an, die zu erkennen und dann abzuwehren. Und da haben wir insbesondere in Deutschland schon einen ziemlich hohen Nachholbedarf und die chinesische Kampagne gegen die russische Rüstungsindustrie, die zeigt dann nochmal was anderes. Ausspioniert werden eben auch Partner und Verbündete.
Ziehen denn die Sicherheitspolitiker daraus Konsequenzen?
Ja, das wäre zu hoffen, aber das hätten sie eigentlich schon viel früher ziehen müssen. Denn die Überwachung der Uiguren und die Ausspähaktionen gegen Repräsentanten der Uiguren, die sind ja seit 2021 bekannt. Und spätestens da hätte die Sicherheitspolitik reagieren müssen. Aber da betraf es eben nur die Uiguren. Jetzt nach dem Bekanntwerden der chinesischen Kampagne gegen Russland hört man dann doch schon den einen oder anderen Sicherheitspolitiker, dass jetzt doch gehandelt werden müsse. Immerhin. Nur das Problem ist, mit den digitalen Sicherheitsgesetzen, die wir haben, da ist eben bisher gerade nicht ausreichend gehandelt worden.
Chinas Cyberkampagne gegen Russland. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Mittwoch dieser Woche war für Datenschützer ein wirklich wichtiger Tag. Denn am 25. Mai jährte sich das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zum vierten Mal. 4 Jahre lang leben wir also schon mit ihr und nachdem zuerst viele Bedenkenträger die DSGVO als zu weitgehend und als wettbewerbsschädigend brandmarkten, gilt sie nun als Inbegriff eines starken und allseits akzeptierten Datenschutzrechts, ja sogar als Exportschlager. Doch trotz der allgemeinen Akzeptanz gibt es in der IT-Branche nach wie vor den einen oder anderen Vorbehalt. Zitat, noch immer herrschen Unsicherheiten bei deren Interpretation und Umsetzung, Zitat Ende, klagt zum Beispiel der ECO, Verband der Internetwirtschaft, zum Geburtstag. Also doch kein Erfolgsmodell? Darüber habe ich mit ECO-Geschäftsführer Alexander Rabe gesprochen.
Den einheitlichen Rahmen zu schaffen in Europa in Sachen Datenschutz, das ist in der Tat ein Erfolgsmodell. Wir unterstützen das seit jeher und wir sind weiterhin eben auch sehr daran interessiert, eben diesen Datenschutz für Europa einheitlich auszugestalten. Und leider von dem letztgenannten Ziel sind wir dann doch ein paar Meter zu weit entfernt und das merken wir eigentlich alltäglich. Selbst der Endverbraucher, glaube ich, der immer wieder Kontakt hat, wird mit Fragen konfrontiert, ist das datenschutzkonform, ja oder nein? Nein. Und die Antwort auf diese Fragen fällt nicht nur in Europa unterschiedlich aus, sogar in Deutschland, je nach Bundesland, komplett anders. Und das ist etwas, was wir kritisieren und wo wir glauben, dass wir unbedingt nachjustieren müssen.
Auf der anderen Seite ist es ja etwas, mit dem man als Unternehmen schon lange leben muss, dass eben halt unterschiedliche Behörden unterschiedliche Rechtsauslegungen haben und dann die Rechtsprechung erst ein Gesetz quasi ja einheitlich vollendet. Was ist da dran für Sie so problematisch?
Die DSGVO ist sehr umfassend für die Unternehmen in ihrer Bedeutung. Und auch gerade im Bereich beispielsweise von innovativer Produktentwicklung ist es immens wichtig, dass wir nicht auf den Klageweg warten, denn dann wird dieses Produkt letztlich niemals das Licht der Welt erblicken, sondern dass wir eine Sicherheit haben, dass ein Verhalten, so wie es geplant ist, auch rechtskonform ist. Dazu braucht es wirklich Guidelines im Vorfeld, denn die Unternehmen wollen natürlich nicht zwingend bis zur Grenze eines Gesetzes gehen, sondern sie wollen ganz klar wissen, okay, das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege, das Produkt, die Produktidee, die ich hier habe, die lässt sich wunderbar so in Deutschland und in ganz Europa ausfahren. Und ich glaube, da sollten wir wirklich nochmal überlegen, denn auch gerade Unternehmen außerhalb von Europa nehmen die DSGVO eben genau als so einen Rahmen wahr. Und wenn sie dann aktiv in Deutschland sind, stellen sie auf einmal fest, dass selbst es in Deutschland nicht einheitlich ist, geschweige denn in ganz Europa. Und wir würden im Endeffekt sämtlichen datengetriebenen Geschäftsmodellen, und das ist mittlerweile so ziemlich fast jedes Geschäftsgebaren, das wir kennen, dieser Umgang, diese Schnittstellen und diese Trennschärfe, die muss klar im Vorfeld geregelt sein. Sonst sind wir permanent nur mit einem Auge vor Gericht und der besten Interpretation. Und das Wirtschaften wird dadurch nicht erleichtert. Andere Unternehmen, die andere Rahmenbedingungen haben, dann in anderen Marktumfeldern, können ihre Produkte auf den Markt werfen und am Ende zählt das beste Produkt. Ich glaube, diese Erfahrung hat Deutschland, hat Europa in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und wir würden eigentlich gerne den Standort, den Digitalstandort Europa ertüchtigen, hier mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein am Markt auftreten zu können. Und Datenschutz ist unserer Meinung nach da der zentrale Schlüssel, Vertrauen zu bilden gegenüber den Verbrauchern. Aber wir brauchen eine klare Richtung. Da will keiner darauf warten, dass am Ende ein Richter das Ganze entscheidet. Klare Richtung im Vorfeld, das hilft.
Mit anderen Worten, Sie verlangen eigentlich eine Nachbesserung der Datenschutzgrundverordnung. Wie soll die aussehen?
Letztlich müssen wir uns wahrscheinlich wirklich darauf, unserer Meinung nach, konzentrieren, dass wir ein unmittelbar geltendes Recht daraus machen. Diesen Flickenteppich, den wir jetzt erlebt haben in den einzelnen Mitgliedstaaten und dann, wie gesagt, in den föderalen Interpretationen alleine in Deutschland, das kann so nicht funktionieren. Wenn wir nicht an die gesamte DSGV rankommen, müssen wir zumindest aber in Deutschland es schaffen, die damit vertrauten Ämter und die Landesdatenschutzbeauftragten mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten dahingehend zu bewegen, dass man wirklich sagt, okay, wir sprechen hier mit einer Stimme. Das wäre wahrscheinlich so das pragmatischste Vorgehen, was wir uns zunächst vorstellen können. Wir überlegen uns, wie lange die DSGVO an sich ja schon gedauert hat in der Umsetzung. Auch da diese Hängepartie würden wir uns gerne auch ersparen. Digitalisierung wartet nicht auf einen deutschen oder europäischen Gesetzgeber. Sie geschieht unmittelbar um uns herum. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn Europa da die führende Position irgendwann einnehmen könnte, die von der Stärke dieses Kontinents, der Marktintensität und der Bevölkerungsdichte, auch der Werteorientierung vorhanden ist, am Ende auch dann so international angeboten werden kann.
Aber würde nicht gerade diese Vereinheitlichung dazu führen, dass man sich wie so oft bei Regulierung dann auf den schwächsten gemeinsamen Nenner einigen würde und die DSGVO, die ja allgemein als starke und auch als erfolgreiche Datenschutzgrundverordnung angesehen wird, damit verwässert werden würde?
Die Befürchtung habe ich ehrlich gesagt nicht, denn wir haben jetzt 4 Jahre Erfahrung mit der DSGVO gemacht. Wir sehen die Stärken und ich kritisiere auch weniger die einzelnen Vorgaben. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich um die unterschiedlichsten Interpretationsebenen und werfen wir einen Blick über den großen Teilchen weg. In Kalifornien hat man sich mehr oder minder mit dem Datenschutzgesetz an den europäischen Regeln orientiert. Das heißt, da, wo die großen Tech-Unternehmen, die auch in Europa aktiv sind, ihre Produkte entwickeln, kennt man unsere Datenschutzgrundverordnung. Man achtet sie, man hat auch vergleichbare regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen. Diese Benchmark, die können wir nutzen, gerade wenn wir uns überlegen, Digitalisierung ist international, aber mit wem wollen wir fokussiert in den Handel treten und die Produkte und die Daten tauschen und wo wollen wir uns sicher sein? Und ich glaube, da wären wir wirklich gut beraten, wenn wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Basis, die es gibt, nicht verwässern, sondern wirklich konsequent gemeinsam einheitlich umsetzen und dann aber auch Beispiele nehmen wie Whitelisting, statt sozusagen den klassischen Warnmechanismus herauszurufen. Das ist wahrscheinlich ein typisch deutsches Phänomen, wenn ich mir das überlege in der Corona-Pandemie, wenn einzelne Landesdatenschutzbeauftragte bei der Nutzung von Schulclouds warnten und danach eine riesen Panik entstand, was denn jetzt das Problem ist und man rausfand, dass im Endeffekt prozessual ein Einwilligungsbutton so angeordnet war, dass er der Meinung des Landesdatenschutzbeauftragten nach nicht klar zu bedienen war. Und das ist jetzt aber in der Abwägung dessen, was wir für eine Situation haben. Die Schulen waren geschlossen, die Kinder mussten Alternativmöglichkeiten finden, doch eigentlich ein sehr geringes Problem. Und das ist ein Punkt, wo wir wirklich der Meinung sind, das darf so nicht sein. Da dürfen sozusagen die Ängste, die uns da begleiten, nicht den Produkten im Weg stehen, die uns ehrlich gesagt helfen können. Denn da sind wir fest der Meinung, Digitalisierung ist Teil der Lösung und Daten müssen sicher sein. Der Datenschutz muss gewährleistet werden. Und ich glaube nicht, dass der kleinste gemeinsame Nenner dann unbedingt der richtige ist.
Sie haben gerade eben auch den Blick über den Atlantik gewagt. Das ist ja im Moment eines der größten Probleme im Datenschutz für Unternehmen, die international tätig sind. Sie beklagen, dass der transatlantische Datenschutz zwischen der EU und den Vereinigten Staaten auch vereinfacht werden müsse. Der ist doch eigentlich im Moment durch die Standardvertragsklauseln ganz einfach geregelt. Die DSGVO ist einzuhalten. Punkt.
Das ist richtig und die Probleme liegen wie so oft im Detail und das jetzt mittlerweile seit so vielen Jahren, dass sogar deutsche Unternehmen mit Niederlassungen eben in Amerika immer noch nicht genau wissen, wie beispielsweise die Daten der Mitarbeiter an die Konzernzentralen in Europa übermittelt werden können, ohne dass das, was sozusagen mitschwingt bei der Nutzung gewisser Produkte von amerikanischen Unternehmen durch die Rechtsprechung, die wir jetzt erlebt haben, bei Schrems II ausgehebelt werden. Und das ist eine Situation, die ist weder pragmatisch noch real umsetzbar. Und ja, es funktioniert. Wir können uns momentan auf diese Standardvertragsklauseln verlassen. Aber wir hoffen, dass die Ankündigungen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem US-amerikanischen Präsidenten Biden, dass man hier baldmöglichst versucht, ein Nachfolgeabkommen mit allumfassender Rechtssicherheit für alle Unternehmen herbeizuführen, dann auch wirklich baldmöglichst in die Tat umgesetzt wird. Ich glaube, mit ein paar wenigen Stellschrauben, mit ein bisschen Vertrauen in die Partnerschaft, werden wir eine dann auch rechtssichere Möglichkeit finden. Und das ist mehr als das, was die Standardvertragsklauseln uns momentan ermöglichen.
Und die werden im Niveau auch so hoch sein wie die Datenschutzgrundverordnung?
Daran, ehrlich gesagt, habe ich keinen Zweifel. Die Kritik, die es gab, hat ja viel mit auch dann am Ende geheimdienstlichen, rechtsstaatlichen Möglichkeiten der jeweiligen Märkte zu tun. Und da gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit dazu zu sagen, dass viele der Regularien, die momentan wieder in Europa auch diskutiert wird, ein ähnliches Eingriffsniveau vorsieht wie beispielsweise das, was wir im transatlantischen Verhältnis für kritisch erwägen. Also konkret, dass Geheimdienste Zugriff auf Datensätze bekommen, diskutieren wir ja leider auch in Europa immer verstärkter. Und ich glaube, dass beide oder eigentlich ganz grundsätzlich sämtliche Staaten gut damit fahren, die freiheitlichen Werte, auf die wir auch zu Recht stolz sind, auch in der Digitalisierung dauerhaft zu wahren und Möglichkeiten zu finden, dass wir als Bürgerinnen, aber auch die Wirtschaft einfach innerhalb dieses Rahmens sicher agieren können und hier keine in irgendeiner Form Willkür stattfindet. Und da würde ich jetzt beide Partner auf beiden Seiten des Atlantiks ermahnen, das einzuhalten. Ich glaube, die neuen Technologien können uns helfen, Teil der Lösung zu sein. Sie können aber auch in den falschen Händen und staatlichen Missbrauchsversuchen am Ende dazu führen, dass wir Ausweichtechnologien nutzen. Und das fände ich sehr bedauerlich, denn wirtschaftlich, glaube ich, erleben wir es selbst alle und auch nochmal in der Corona-Pandemie erlebt. Die Internetwirtschaft hat den Laden am Laufen gehalten. Darauf sind wir stolz und das würden wir gerne auch in Zukunft als Lösungstool für die großen Herausforderungen anbieten.
Das war Alexander Rabe vom ECO-Verband der Internetwirtschaft über 4 Jahre Datenschutzgrundverordnung.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 38.8.4.
Katzendreck. J.D. Elder, Junior Digital Archaeologist, spricht das Wort nicht aus, er wirkt es hervor. Katzendreck. Irgendwann im ausgehenden Informationszeitalter sind hier auf diesem entlegenen Exoplaneten Raumzeitablagerungen und multidimensionale Gesteinseinschlüsse entstanden. Durch Quantenverschränkung mit dem, was man seinerzeit soziale Medien genannt hat. Die Entdeckung dieser Artefakte ist eine digital-archäologische Sensation, von der man sich nun endlich Aufklärung über jenes weitgehend unerforschte historische Phänomen erhofft. In diesen sozialen Medien haben damals Staatsmänner gezwitschert und Fake News sind viral gegangen. Kleine Brüder versprachen nicht böse zu sein, Metaversen sind auf- und untergegangen. Gegen Ende hatten Plagiatswikis den Anteil der nachhaltig Promovierten innerhalb der politischen Eliten auf das Niveau von Agrargesellschaften gedrückt. Shit und Candy-Stürme sind darüber hinweggezogen. JDA soll Spuren jener Zeit freilegen, was sich allerdings als recht schwierig erweist, wegen dem, was die User damals vor allem gepostet haben. Bilder ihrer Liebsten. Es waren unzureichend domestizierte Raubtiere, die kastriert wurden und aus der Dose gefüttert. Zum Defekieren mussten sie aufs Katzenklo. Und dann wurden sie fotografiert. Fürs Netz. Süß, nannten die User das. Vorzugsweise mit mehreren Umlauten in der Mitte. Aber die Digitalisate von Haustieren und Staatsleuten haben sich überlagert. JDA kann sie nicht isolieren. Er scheitert. Er scheitert am Katzendreck.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Störung von Zahlungsterminals im Einzelhandel hält an. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Im deutschen Einzelhandel müssen Kundinnen und Kunden beim bargeldlosen Bezahlen weiter bundesweit mit Einschränkungen rechnen. Die Störung bei Verifone H5000 Bezahlterminals, von der alle Netzbetreiber betroffen seien, dauere an, teilte der Zahlungsdienstleister Concardis mit. Der US-Hersteller Verifone arbeite mit Hochdruck an einem Software-Update. Auch die Einzelhändler Aldi Nord und Edeka bestätigten, dass das am Dienstagabend durch einen Softwarefehler ausgelöste Problem weiter bestehe.
Gesetze sollen bald im Internet verkündet werden.
Gesetze und Rechtsverordnungen sollen künftig nicht mehr über das gedruckte Bundesgesetzblatt BGBI verkündet werden, sondern rein elektronisch im Internet auf einer vom Bundesamt für Justiz betriebenen Online-Plattform. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Modernisierung des Verkündungs- und Bekanntmachungswesens hat das Bundeskabinett diese Woche auf den Weg gebracht. Von Anfang 2023 an soll demnach das elektronisch ausgegebene BGBI die einzige verbindliche amtliche Fassung sein und die gedruckte Fassung ersetzen.
Die Bundesländer fordern deutlich schnelleres Internet.
Zahlreiche Bundesländer fordern im Bundesrat für das Recht auf schnelles Internet eine deutlich höhere Mindestbandbreite als bisher vorgesehen. Im Verkehrsausschuss hat sich nun eine Mehrheit für einen Download von mindestens 30,8 Mbit pro Sekunde ausgesprochen. Das ist das Dreifache der von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen 10 Mbit pro Sekunde. Auch der Ausschuss für Verbraucherschutz hält 30 Mbit pro Sekunde für angemessen. Der Bundesrat soll am 10. Juni über den Verordnungsentwurf der Bundesnetzagentur entscheiden.
Für Online-Marktplätze gelten verschärfte Regeln.
Vom heutigen Samstag an gilt die EU-Richtlinie zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften, die die EU-Gesetzgebungsgremien im November 2019 verabschiedet hatten. In Deutschland tritt damit das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht in Kraft. Es soll insbesondere die Transparenz auf Online-Marktplätzen sowie rund um Influencer-Marketing verbessern.
Die digitale Industrie kann CO2 im großen Maßstab einsparen.
Die Digitalisierung der Industrie in Deutschland kann einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2030 leisten. Das geht aus einer Studie hervor, die der Digitalverband Bitkom diese Woche vorstellte. In der Studie werden zwei Szenarien untersucht, eine moderate sowie eine beschleunigte Digitalisierung, die das Tempo bei der Einführung, Verbreitung und Nutzung digitaler Technologien durch entsprechende politische Anreize deutlich anzieht. Bei einem beschleunigten Einsatz digitaler Technologien in der Industrie könnten bis zu 64 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Bei einer langsameren Digitalisierung sinke dieser Wert auf 37 Millionen Tonnen.
Die Kölner Polizei ermittelt gegen 70 Tatverdächtige wegen Kinderpornografie.
Die Verdächtigen sollen zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, hieß es. Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen entdeckt, der Listen mit mutmaßlichen Pädophilen geführt hat. Der 44-Jährige soll auch selbst Kinder schwer sexuell misshandelt haben und sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesländern gegen Verdächtige ermittelt.
Sternzeit, 28. Mai. Ruby Payne Scott, die illegale Radioastronomin. Vor 110 Jahren kam in Australien Ruby Payne Scott zur Welt. Im Alter von 24 machte sie an der Universität Sydney als dritte Frau einen Abschluss in Physik. Später trat sie in die Dienste der Nationalen Forschungsagentur Australiens ein und beschäftigte sich mit Grundlagen der Radioastronomie. Sie experimentierte mit neuartigen Antennen und entwickelte Verfahren zur Auswertung der Daten. Ruby Payne Scott beobachtete vor allem Strahlungsausbrüche auf der Sonne. Gemeinsam mit zwei Kollegen veröffentlichte sie 1946 einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature, der den Zusammenhang von Sonnenflecken und erhöhter Radiostrahlung nachwies. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Ruby Payne Scott zudem streng geheime Forschungsarbeiten an Radarsystemen durchgeführt. Trotz aller Verdienste musste auch sie erfahren, dass Frauen in Wissenschaft und Technik viele Steine in den Weg gelegt werden. In Australien war es verheirateten Frauen verboten, für den öffentlichen Dienst zu arbeiten. Daher heiratete sie ihren Mann William Hall heimlich und änderte auch ihren Namen nicht. Erst kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes hat sie die Forschungsagentur verlassen. So arbeitete Ruby Payne Scott nur etwa 9 Jahre in der Radioastronomie. 1981 starb sie im Alter von 68 Jahren.
Vor 4 Jahren erwies ihr die New York Times die Ehre und veröffentlichte in der Rubrik »Nicht mehr übersehen« einen hymnischen Nachruf auf die erste Radioastronomin.
Streitkultur knüpft heute an die Diskussionen auf dem Kirchentag in Stuttgart an. Muss die katholische Kirche eine Demokratie werden? Das ist heute unser Thema um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.